NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Fahndungserfolg in Dortmund. Verdächtiger nach dem Anschlag auf den BVB-Bus festgenommen. Terroranschlag in Paris. Kurz vor der Wahl bestimmt die innere Sicherheit die Diskussion. Und Ausnahmezustand in Köln. Die Polizei rechnet mit heftigen Protesten gegen den AfD-Parteitag. Es ist ja nicht neu, dass Menschen versuchen, Aktienkurse zu manipulieren durch Gerüchte, Verleumdungen oder bewusst gestreute Fehlinformationen. Das Kalkül dahinter ist, abzukassieren, wenn wegen dieser Falschinformationen anschließend die Aktienkurse fallen. Aber dass jemand Menschen töten will, um einen Aktienkurs nach unten zu drücken und so hohe Gewinne einzustreichen, Börsenmanipulation durch einen Bombenanschlag, das ist nun eine ganz andere Dimension. Doch genau so soll es beim Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB in Dortmund gewesen sein. Von wegen Islamismus, reine Geldgier war das Motiv. Da sind sich die Ermittler sicher. Weitere Details von Bernd Wolf aus Karlsruhe.
Habgier war wohl tatsächlich das Motiv des mutmaßlichen Bombenlegers von Dortmund. Der Tatplan des am frühen Morgen festgenommenen 28-jährigen Sergej W. war laut Bundesanwaltschaft mit sogenannten Put-Optionsscheinen auf einen massiven Kursverfall der Borussia Dortmund-Aktie zu wetten. Den Verfall des BVB-Wertpapiers wollte er dadurch erreichen, dass möglichst viele Profispieler verletzt werden oder sterben und Borussia Dortmund aus der Champions League ausscheidet. Frauke Köhler, Sprecherin der Bundesanwaltschaft.
Auf die Spur des Beschuldigten sind wir durch auffällige Optionsgeschäfte gekommen. Mittlerweile wissen wir, dass der Beschuldigte insgesamt 3 verschiedene Derivate auf die Aktie von Borussia Dortmund gekauft hat.
Bereits Mitte März hat Sergej W. ein Dachzimmer des Hotels Larivé gebucht, in dem Haus, in dem auch die Fußballer ihr Mannschaftsquartier hatten. Von dort aus konnte er den späteren Anschlagsort sehen. Weil er noch nicht wissen konnte, wann genau der BVB daheim, wann auswärts gegen den AS Monaco spielen würde, buchte er jeweils 4 Tage um die beiden möglichen Spieltermine herum. Die Finanzpapiere habe er dann am Anschlagstag aus dem Mannschaftshotel des BVB heraus online gekauft.
Der Gewinn des Beschuldigten wäre umso höher ausgefallen, je weiter die Aktie von Borussia Dortmund gefallen wäre. Wie hoch sein maximaler Gewinn gewesen wäre, das können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht genau sagen.
Laut Boulevardpresse habe der Deutschrusse mit den 2 Staatsangehörigkeiten einen Verbraucherkredit aufgenommen, knapp 80.000 Euro. 4 Millionen Euro hoffte er damit zu machen. Die Wirtschaftswoche errechnet die Kalkulation für den Mordversuch anders. Ausgaben 2.700 Euro, Gewinn etwas über 5.000. Pressemeldungen, wonach die Polizei nach 2 verdächtigen Komplizen suche, bestätigte die Sprecherin der obersten Strafverfolgungsbehörde nicht. Bei den Untersuchungen in 4 Städten in Baden-Württemberg habe man, so Frauke Köhler, Handys und Computer sichergestellt, die jetzt ausgewertet würden.
Nach unseren bisherigen Erkenntnissen haben wir keine Anhaltspunkte für mögliche Gehilfen oder aber auch Mittäter. Nichtsdestotrotz werden wir aber genau das bei den weiteren Ermittlungen sehr wohl im Blick behalten.
Hinweise könnten sich aus der Analyse des Sprengstoffs ergeben. Vom mutmaßlichen Täter vor Ort, Sergej W., weiß man, er ist Elektroniker, war daher in der Lage, die 3 Bomben und die separaten Funkzündungen professionell herzustellen.
Und mittlerweile hat der Bundesgerichtshof Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen. Mord aus Habgier also. Der Attentäter von Dortmund soll auf fallende Aktien spekuliert haben. Wir haben es gehört, eine besonders kaltblütige Tat, die Spieler und Trainer des BVB fassungslos macht. Anna van Eickels.
Die große Anspannung ist abgefallen bei Thomas Tuchel. Der Trainer lächelt, als er zur Pressekonferenz kommt. Am Morgen kam die Nachricht per Handy. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen für den Anschlag festgenommen.
Ich glaube ganz einfach und bin überzeugt davon, dass für uns alle, die dort direkt betroffen waren, es sehr wichtig ist, wenn eine Aufklärung erfolgt. Und es scheint ja so, dass wir da kurz davor sind.
Der Tatverdächtige wollte mit den Bomben möglichst viele Spieler des börsennotierten Clubs verletzen oder töten. Seine Hoffnung, ein Kursverfall der BVB-Aktie. Mit dem sinkenden Kurs wollte er Profit machen. Thomas Tuchel schaut mit nachdenklichem Blick in den Raum.
Nicht nachzuvollziehen, weder emotional noch rational. Deshalb begebe ich mich nicht in die Tiefen. des Abgrundes.
Fassungslosigkeit auch bei den Fans vor dem Trainingsgelände.
Es ist schlimm. Also für Kleingeld schon werden die Leute umgebracht.
Dass da jemand hintersteckt, der an der Börse da spekuliert, und damit hätte ich nicht gerechnet, da wäre ich überhaupt nicht von ausgegangen. Also das wäre das allerletzte da.
Ja, schrecklich, dass jemand dafür Tod vieler Menschen in Kauf nimmt, allein um Geld damit zu machen.
Die Mannschaft wird noch immer geschützt. Polizisten sichern nicht nur das Trainingsgelände, sagt Sportdirektor Michael Zorc.
Ich weiß auch, dass die Mannschaft sich explizit bedanken möchte bei der Polizei, auch bei der Dortmunder Polizei, die in den letzten Tagen nach dem Anschlag auch die Familien und die Häuser der Spieler auch beschützt hat.
Sicherheit, die auch Unsicherheit erzeugt bei Thomas Tuchel. Seine Lippen werden schmal, während er redet.
Erinnert eigentlich einen ständig daran, dass irgendwas nicht normal ist. Waffen zu sehen, gibt mir persönlich immer ein mulmiges Gefühl und ist halt immer auch ein ganz klares Zeichen dafür, dass irgendwas noch nicht in Ordnung ist.
Thomas Tuchel kann mit der Situation gut umgehen. Er ist reflektiert, wirkt besonnen, nachdenklich. Die Arbeit, seine Rationalität helfen. Aber nicht alle Spieler sind schon so weit wie ihr Trainer. Tuchel beobachtet und redet mit ihnen. Er muss die Balance finden.
Auf der einen Seite sind wir natürlich Leistungssportler, wollen auch keine Alibis haben und keine Entschuldigung die ganze Zeit haben, wenn was nicht klappt, und ja, trotzdem ist es jetzt irgendwie ein Teil von uns geworden. Deshalb fühlt sich das ein bisschen diffus an und auch schwierig.
Reaktionen aus Dortmund. Der Attentäter von Dortmund hat ja versucht, Menschen zu töten oder zumindest deren Tod in Kauf zu nehmen, um Geld zu machen. Es war also kein islamistischer Anschlag, es war ein brutales, eigennütziges Verbrechen, und die Ermittler haben schnell die richtige Spur aufgenommen. Gut so, meint Michael Götschenberg in seinem Kommentar.
Was für eine Wendung. Ein 28-jähriger Mann begeht einen Anschlag auf die Mannschaft des BVB mit dem Ziel, Spieler zu verletzen oder zu töten, um an der Börse Spekulationsgewinne einzustreichen. Da bleibt einem wirklich die Spucke weg. Nach Berechnungen des ARD-Börsenstudios wäre damit maximal unter günstigsten Umständen ein Gewinn in Höhe von 270.000 Euro zu erzielen gewesen, realistisch jedoch eher deutlich weniger. Der mutmaßliche Täter war bereit, Menschen zu töten für ein paar tausend Euro. Ein Verbrechen, das es in dieser Form in Deutschland noch nicht gegeben hat. Menschen, die aus Habgier morden, das ist natürlich nichts Außergewöhnliches. Aber ein Anschlag aus Habgier auf eine Fußballmannschaft als Auslöser für eine Börsenspekulation, wer hätte das für möglich gehalten? Das Ganze noch getarnt als islamistisch motivierter Terroranschlag. Dabei waren von Anfang an Zweifel angebracht, dass der Anschlag islamistisch motiviert war, so wie der mutmaßliche Täter die Ermittler glauben machen wollte. Tatsächlich steht die Kaltblütigkeit des Mannes in krassem Missverhältnis zu der dilettantischen Planung der Tat. Die Ermittler sind ihm nicht auf den Leim gegangen. Die Spur, die ins islamistische Milieu führte, erwies sich schnell als falsche Spur. Das Bekennerschreiben, das am Tatort hinterlegt war, gab jede Menge Anlass, an einem islamistischen Hintergrund zu zweifeln. Von Anfang an hieß es müsse in alle Richtungen ermittelt werden. Und das war richtig. Nur für einige am rechten Rand stand mal wieder von Anfang an alles fest. In den sozialen Medien wurde jeder als Idiot beschimpft, der das angeblich doch so Naheliegende nicht erkannte. Aber naheliegend war in diesem Fall eben nur eins: Zurückhaltung. Der Fall lehrt uns, dass wir gut beraten sind, nicht vorschnell von einem islamistischen Terroranschlag auszugehen, auch nicht in Zeiten, wo wir es leider auch mittlerweile mehrfach mit islamistischem Terror zu tun gehabt haben. Oft genug haben sich Ermittlungen in der Vergangenheit verrannt, weil man sich zu schnell auf eine Richtung festgelegt hat. In diesem Fall ist das nicht passiert. Und das gilt nicht nur für die Sicherheitsbehörden, sondern auch für die Medien. Auch sie sind dem scheinbar islamistisch motivierten Anschlag mit der nötigen Portion Skepsis begegnet. Diese Skepsis werden wir auch in Zukunft brauchen, denn die Gefahr von Anschlägen, welcher Art auch immer, wird uns noch eine Weile begleiten. Davon muss man wohl ausgehen.
Der Kommentar von Michael Götschenberg im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und während die Ermittler in Dortmund also einen islamistischen Hintergrund für den Anschlag auf den BVB-Bus ausschließen, ist das Attentat von Paris von gestern Abend ein ganz anderes Kaliber. Dort hat ein Attentäter einen Polizeibus mit einem Sturmgewehr angegriffen. Ein Polizist war sofort tot, weitere Menschen wurden verletzt, darunter auch eine Deutsche. Die Polizei erschoss daraufhin den Mann. Der IS hat die Tat für sich reklamiert und Präsident Hollande hält das Attentat für einen Terrorakt. Bevor wir dann über die Auswirkungen auf die Präsidentenwahl am Sonntag sprechen, bringt uns Katrin Hondl auf den neuesten Stand der Dinge in Paris.
Spontaner Applaus auf den Champs-Élysées. Er gilt einer Gruppe Polizisten vor dem Kaufhaus Marks & Spencer, dort, wo am Donnerstagabend einer ihrer Kollegen ermordet und zwei weitere Polizisten sowie eine deutsche Touristin verletzt wurden. Ein paar Meter weiter liegen Blumen auf dem Trottoir. Von ganzem Herzen mit der Polizei. Es lebe Frankreich, steht auf einem Plakat. Paris trauert. Schon wieder. Nadja arbeitet ganz in der Nähe des Anschlagsortes. Überrascht habe sie das nicht, sagt sie. Nach allem, was schon passiert ist, war zu erwarten, dass es irgendwann irgendwo wieder losgeht. Wir leben jeden Tag mit diesem Gedanken. Nun haben sie gestern hier zugeschlagen. Das heißt, sie kommen heute nicht hierhin. Ich habe also keine Angst. Die tödliche Attacke auf französische Polizisten kurz vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl werde ihre Wahlentscheidung nicht beeinflussen, sagt Nadja. Das habe nichts miteinander zu tun. Wer auch immer unser nächster Präsident wird, sie wollen doch alle, dass das aufhört. Und sie werden jeder auf seine Art etwas tun.
Eindrücke aus Paris. Der französische Präsident Hollande geht also von einer Terrortat aus. Die tödlichen Schüsse fielen 3 Tage vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Barbara Kostolnik in Paris. Sind damit Angst und Verunsicherung wieder ins Zentrum der politischen Debatte gerückt?
Ja, darüber gehen die Meinungen tatsächlich auseinander. Die einen sagen, dass jetzt die Law-and-Order-Kandidaten, also allen voran der konservative François Fillon und die rechtsextreme Marine Le Pen, davon profitieren werden. Wieder andere sagen, vielleicht ja auch nicht, weil was hat Marine Le Pen eigentlich schon anderes zu bieten? Aber Marine Le Pen hat sich heute schon positioniert und hat gesagt, mit ihr wäre das alles nicht passiert. Wenn sie Präsidentin wäre, dann würde Frankreich nicht so sehr unter dem Terrorismus leiden, wie es das gerade tut. Sie hat auch angekündigt, mit dem Laxismus, wie sie das nennt, in der Justiz aufzuhören. Also sie hat schon ganz klar eine Kriegserklärung in die Welt gesetzt. François Fillon, der Konservative, genau das Gleiche. Werde mit eiserner Faust gegen den Terrorismus vorgehen. Also man sieht schon, vor allem auf der Seite der Konservativen und der Rechtsextremen wird dieses Attentat doch sehr stark instrumentalisiert.
Ja, gilt das auch für Macron? Der ist ja im Moment wohl, wenn ich das richtig weiß, in den Umfragen der Leichtführende.
Das ist er. Er ist leichtführend. Und wir haben aber immer noch 31% der Franzosen, die unentschlossen sind und die nicht so genau wissen, wie sie am Sonntag abstimmen werden. Aber Macron hat selber gesagt, wir dürfen uns jetzt nicht auseinanderdividieren lassen. Diese Saat des Terrorismus darf eben nicht aufgehen. Die Rolle des Präsidenten ist, die Franzosen zu beschützen. Und er wäre bereit dazu. Er hat dann noch ein paar Aktionen oder ein paar Maßnahmen verkündet, wie zum Beispiel eine Taskforce gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Und er hat auch gesagt, und das ist ein bisschen neu, dass er unerbittlich im Kampf gegen den Terrorismus vorgehen wird. Und Macron, wenn man ihn so kennt und so sieht, das ist ja genau so ein bisschen eine Schwachstelle, dass man sich denkt, dieser 39-Jährige, wird er das denn wirklich schaffen? Wird er das auf die Reihe kriegen? Und er versucht sich jetzt so präsidiabel wie nur irgendwie möglich aufzustellen, um sozusagen auch Le Pen und Fillon Paroli zu bieten.
Wenn man das so hört, könnte man auch sagen oder könnte man behaupten, diese ganze Diskussion um den islamistischen Terror hätte auch stattgefunden ohne dieses Attentat?
Nicht in der Form und nicht in der Härte. Also Marine Le Pens Themen sind Terrorismus, innere Sicherheit und auch islamistischer Terrorismus. Das war während der gesamten Kampagne so, aber sie ist nicht so wirklich durchgedrungen, weil es eben glücklicherweise eben bis gestern keine Attentate gab. Oder in Marseille hat man ja 2 potenzielle Attentäter festgenommen, die aber nicht zur Tat schreiten konnten. Also sie ist nicht durchgedrungen und das hat jetzt dann den Fokus tatsächlich geändert, ob es die Wahl entscheidend prägt. Das weiß ich nicht so genau, ehrlich gesagt.
Also Sie können auch keine Aussagen wagen, ob die Leute jetzt vielleicht anders abstimmen würden als vorher.
Da gehen die Meinungen wirklich auseinander. Die einen sagen, das wird Marine Le Pen in die Hände spielen, weil sie jetzt eben mit ihren Prophezeiungen, ihren düsteren Prognosen und ihrem angstbasierten Wahlkampf eben Leute noch zu sich zieht. Wieder andere sagen, dass das die Franzosen eher abschreckt, weil man muss ja auch sagen, die Franzosen sind auch in solchen Attentatssituationen außerordentlich ruhig und außerordentlich gelassen. Sie sind zwar natürlich geschockt, wenn da geschossen wird, aber sie lassen sich tatsächlich nicht unterkriegen und möglicherweise ist der Diskurs von Marine Le Pen einfach zu scharf, als dass er ihr die nötigen zusätzlichen Wählerstimmen verschaffen könnte.
Einschätzungen unserer Korrespondentin Barbara Kostolnik aus Paris. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um gleich 18:45 Uhr. Die Briten wollen ja die EU verlassen und noch ist nicht ganz klar, wie das alles ganz genau funktionieren soll. Sicher ist nur, dass es keine 2 Jahre mehr dauert, bis es soweit ist. Aber zu welchem Preis? Vermutlich wollen die Briten den so gering wie möglich halten, während die EU nichts verschenken will und auch nicht kann. Inzwischen ist ein Papier aufgetaucht, in dem die EU ihre Positionen für die Brexit-Verhandlungen aufgeschrieben hat. Sabine Hackländer hat weitere Informationen.
Für britische Zeitungen wie die Daily Mail kommt es einer Erpressung gleich. Das Verhandlungspapier der EU-Kommission, von dem nun erste Details bekannt sind. Zum Beispiel, dass Brüssel die Kosten für den Umzug 2 in London ansässiger EU-Agenturen auf den Kontinent von Großbritannien bezahlen lassen will. Bankenaufsicht und Medizinagentur würden also nicht nur der Verantwortung der Briten entzogen, sondern der Umzug auch noch in Rechnung gestellt. Eine Frechheit in den Augen vieler Briten, dagegen eine absolute Selbstverständlichkeit für EU-Abgeordnete wie den CDU-Politiker Elmar Brok.
Sie sind die Verursacher der Kosten. Der Verursacher zahlt üblicherweise bei den Agenturen.
Für die EU sei vor allem eines wichtig, erklärte EU-Ratspräsident Tusk bereits Ende März, kurz nach Erhalt des Brexit-Briefs. Im Grunde geht es um Schadensbegrenzung. Unser Ziel ist es, die Kosten für EU-Bürger, Unternehmen und Staaten so gering wie möglich zu halten. Überaus bedeutend erscheint den Brüsseler Verhandlern zum jetzigen Zeitpunkt allerdings auch, dass die Summe in Euro und nicht etwa in Pfund festgesetzt wird, wie im Papier zu lesen ist. Ein weiteres Schlüsselelement des Dokuments, das als Grundlage für ein Verhandlungsmandat der EU-Kommission dienen soll, ist der Umgang mit den rund 3 Millionen EU-Bürgern in Großbritannien. Statt einen Stichtag festzulegen, sollten deren Rechte auf Lebenszeit gelten und das nicht nur für betroffene Arbeitnehmer, sondern auch für ihre Angehörigen, unabhängig davon, ob diese vor oder nach dem Brexit nach Großbritannien gezogen seien. Für den CDU-Europapolitiker Brok die richtige Schlussfolgerung.
Ja, das wäre sicherlich eine vernünftige Lösung und würde Sicherheit für diese Menschen sehen.
Ebenfalls zu Streit dürfte ein weiterer Punkt führen, der in dem Dokument aufgeführt ist. Demnach soll das Vereinigte Königreich auch nach der offiziellen Scheidung noch für einige Jahre der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unterworfen bleiben. Für die britische Regierung dürfte auch das als Affront gewertet werden. Hatte man den Bürgern doch versprochen, mit dem Ende der EU-Mitgliedschaft auch die vermeintliche Bevormundung durch EU-Gerichte zu beenden. Und so scheint wenige Tage vor dem Brexit-Sondergipfel klarer denn je, über den Tisch ziehen lassen will man sich in Brüssel auf keinen Fall.
Bei der Kölner Polizei, da steigt die Anspannung vor dem AfD-Parteitag morgen. Es werden 50.000 Gegendemonstranten erwartet, unter ihnen mutmaßlich viele Linksautonome. Und die Polizei will mit 4.000 Beamten die Sicherheit in der Stadt garantieren. Und bereits heute werden die ersten Demonstranten erwartet. Jochen Hilgers mit weiteren Informationen.
Das Maritim, das Tagungshotel der AfD, ist eine Festung. Rund um das Hotel parken Polizeiwagen Stoßstange an Stoßstange. Hundertschaften patrouillieren, Absperrgitter versperren den Weg. Die Polizei hat rund um das Maritim alleine 9 Wasserwerfer aufgestellt. So einen Aufwand hat die Kölner Polizei noch nicht einmal vor 18 Jahren beim damaligen Weltwirtschaftsgipfel betrieben. Wolfgang Bald ist der Sprecher der Polizei.
Wir haben auch Erkenntnisse aus dem Bundesgebiet, dass mehrere tausend Linksextreme kommen wollen, darunter auch mehrere hundert, die hier gewaltbereit und gewaltsuchend sind.
Ab 4 Uhr morgen früh rechnet die Polizei mit der Anreise von Demonstranten, darunter möglicherweise Gewalttäter aus der linksautonomen antifaschistischen Szene. Die hatten in Internetblogs angekündigt, den AfD-Bundesparteitag verhindern zu wollen. Für den Vormittag wollen die Gruppen zusammen als Bündnis Köln gegen Rechts auf dem Heumarkt in Sichtweite des Maritim demonstrieren. Nach jetziger Planung soll Köln gegen Rechts dann Platz machen für das Bündnis Köln stellt sich quer aus dem bürgerlichen Lager, bestehend aus den Parteien, Gewerkschaften und Kirchen. Soweit der Plan. Unklar, ob er funktioniert. Wolfgang Baldes.
Generell ist das eine Aufgabe, die Bündnisse untereinander regeln müssen, was diese Platznutzung angeht. Es ist eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel. Das heißt, da darf auch jeder dran teilnehmen.
Also besteht die Befürchtung, dass die eher gewaltbereiten Gruppen den Platz eben nicht räumen für erklärtermaßen friedliche Demonstranten. Auf Nummer sicher gehen daher die Karnevalisten. Viele Tausend wollen ein Zeichen für Toleranz und die bunte Vielfalt Kölns setzen und treffen sich einige Kilometer vom Tagungshotel Hotel der AfD entfernt. Festkomiteepräsident Christoph Kuckelkorn hat die Aktion organisiert.
Man will diese Bühne nutzen und möchte hier einen Konflikt austragen, der gar nicht nach Köln gehört. Und deswegen ist Köln aufgerufen, sich so zu zeigen, wie es eigentlich ist, nämlich respektvoll und tolerant.
Einzelhandel und Gastronomie erwarten vom Wochenende einen katastrophalen Umsatzeinbruch. Die Kölner sind genervt und Touristen meldeten sich verunsichert bei Köln-Tourismus.
Wir sind morgen nicht, wir fahren eh heim.
Heute noch den Tag gucken, ein bisschen was machen und morgen aber schnell weg.
Ich gehe morgen nicht in die Stadt. Ich habe morgen frei und dann bleibt man schön zu Hause am besten.
Wir machen zu natürlich. Ne? Die Einbußen nehmen dann auch hin aufgrund der Situation. Und das Schöne ist, in Köln ist ja jede Woche ein Event.
Köln im Ausnahmezustand. Das wird sich bis Sonntagabend nicht ändern.
Seit Jahresbeginn, da hat sich die Versorgung in der Pflege verändert. Die augenfälligsten Neuerungen sind die 5 Pflegegrade, die die alten 3 Pflegestufen abgelöst haben. Das hatte zur Folge, dass eben mehr Menschen in den Genuss von Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung kommen. Und der medizinische Dienst der Krankenkassen hat heute seine 100-Tage-Bilanz gezogen. Peter Mücke war dabei.
Es ist die größte Reform der Pflegeversicherung seit ihrer Einführung vor 22 Jahren. Seit Januar gilt eine völlig neue Systematik, weg von der Minutenpflege hin zu der Frage, wie selbstständig kann ein Pflegebedürftiger leben. Peter Pick vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen zieht nach 111 Tagen eine positive Zwischenbilanz der Reform.
Die Versorgung der Pflegebedürftigen ist besser geworden. Vor allem Demenzkranken erhalten durch die neue Pflegebegutachtung einen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung.
Damit wird der Geburtsfehler der Pflegeversicherung beseitigt. 1995 dachte noch niemand an Demenzerkrankungen. Deshalb waren bisher vor allem körperliche Gebrechen entscheidend dafür, wer welche Leistungen aus der Pflegeversicherung bekommt. Jetzt werden die sogenannten psychisch-kognitiven Beeinträchtigungen genauso beachtet.
Dies beeinflusst die Begutachtung von Menschen, die sich beispielsweise im Anfangsstadium einer demenziellen Erkrankung befinden. Die Betroffenen sind zwar meist körperlich noch fit, aber in ihren kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt und zum Beispiel nachts unruhig. Sie laufen weg oder zeigen aggressives Verhalten. Dies ist nicht nur für sie selbst, sondern auch für die Angehörigen oft sehr belastend. Und an diesem Punkt wird besonders auch die Veränderung zum bisherigen Verfahren deutlich.
Sagt Bernhard Flehr, der Pflegeberater beim Medizinischen Dienst ist. Durch die Pflegereform haben schon jetzt 80.000 Menschen Leistungen bekommen, die nach dem alten System leer ausgegangen wären. Im Laufe des Jahres sollen es 200.000 werden. Die Bundesregierung rechnet langfristig mit 500.000 Menschen, die durch das neue System erstmals Leistungen aus der Pflegeversicherung bekommen werden. Das bedeutet für die Gutachter viel Arbeit und für die Versicherten unter Umständen längere Wartezeiten.
Die durchschnittliche Laufzeit über alle im ersten Quartal erledigte Pflegegutachten lag bei 23 Tagen. Wer heute einen Pflegeantrag stellt, muss mit einer Bearbeitungszeit von bis zu 8 Wochen rechnen.
Schneller geht es bei Entlassungen aus dem Krankenhaus oder der Reha-Klinik und bei Palliativpatienten, dann gilt eine gesetzliche Einwochenfrist. In jedem Fall werden Leistungen aber nachträglich gezahlt.
Der Leistungsanspruch gilt immer ab dem Tag, an dem jemand seinen Antrag bei der Pflegekasse gestellt hat.
Trotzdem mahnt der Pflegebeauftragte der Bundesregierung Laumann, der medizinische Dienst müsse mehr Tempo machen. Im Großen und Ganzen laufe die Umstellung aber gut. 5 Milliarden Euro pro Jahr kostet die Reform, finanziert durch höhere Beiträge in der Pflegeversicherung.
Klar ist aber auch, der Pflegenotstand wird dadurch alleine nicht beseitigt werden. Was wirklich wirken wird, ist erst, dass wir mehr Pflegefachkräfte ausbilden und dass wir auch mehr Kräfte rekrutieren. Und das wird nur gelingen, wenn wir die Attraktivität des Pflegeberufes erhöhen und gleichzeitig auch darauf drängen, dass in allen Regionen Deutschlands auch eine angemessene Vergütung von Pflegefachkräften erfolgt.
Derzeit gibt es große Unterschiede in den Bundesländern. So liegen die Löhne in Niedersachsen im Schnitt 500 Euro niedriger als im benachbarten Nordrhein-Westfalen.
Der deutsche Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der muss sich bei der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Washington mal wieder Kritik an der deutschen Exportstärke anhören. IWF-Chefin Lagarde hält das 8% plus in der deutschen Leistungsbilanz für zu hoch. Doch angeblich wurde über dieses Thema heute nicht gesprochen, wie Thorsten Huhn aus Washington berichtet.
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zeigte sich zufrieden mit den bisherigen Gesprächen beim G20-Finanzministertreffen in Washington. Die neue Administration sei noch im Aufbau, aber schon ein Stück vorangekommen. Man brauche die USA, um die Herausforderungen unserer Zeit, Klimawandel, Terrorismus, Flüchtlingsströme, Stabilisierung der Weltwirtschaft, zu bewältigen, sagte Schäuble.
Ich glaube, wir sind
Insgesamt, das hat eigentlich auch das Klima unserer Debatte gestern Abend in G20 gezeigt, doch generell in einer positiven Entwicklung und eigentlich ganz optimistisch auch in der Entwicklung hin zu dem G20-Gipfel in Hamburg.
Nachdem es beim Treffen in Baden-Baden zu längeren Diskussionen um das Kommuniqué gekommen ist, hat man diesmal gleich ganz auf eine gemeinsame Erklärung verzichtet und dafür mehr Zeit für Diskussionen gehabt. Gegenüber Baden-Baden sei die Stimmung deutlich besser gewesen, stellte Schäuble fest.
Ich bemühe mich um gute Beziehungen, um gute Zusammenarbeit, um gute Grundlagen für den Austausch von Argumenten, damit Argumente gehört werden. Ich respektiere auch Argumente. Wir haben intensive Diskussionen. Ja, also ich bin ganz zuversichtlich.
Freude bereitet der Finanzministerrunde derzeit auch die Entwicklung der Konjunktur weltweit, worauf Bundesbankpräsident Jens Weidmann hinwies.
Anders als bei den letzten Malen war es eben dieses Mal so, dass der IWF-Stab seine Prognosen nach oben korrigiert hat und nicht wie in der Vergangenheit immer wieder nach unten anpassen musste.
Für dieses Jahr erwartet man nun ein Wachstum von 3,1%. Für 2018 werden 3,6% erwartet. Weidmann warnte aber auch vor Risiken, die aus politischen Konflikten entstehen könnten. Da sich die Weltwirtschaft aber im Moment positiv entwickelt, konnte der Bundesfinanzminister feststellen,
dass das Schwergewicht sehr viel stärker als in früheren Jahren auf strukturellen Reformen und weniger auf Fiskalpolitik und Geldpolitik liegt. Das ist der Mainstream der Beratungen.
Die strukturellen Reformen mahnt Schäuble ja immer wieder an, auch in Griechenland. In diesem Zusammenhang wurde er gefragt, warum ihm die Beteiligung des IWF beim Griechenland-Programm so wichtig sei. Diese Beteiligung sei Teil des Programms und auch Rechtslage, weil es dazu einen Bundestagsbeschluss gebe, sagte der Bundesfinanzminister. Ein anderes Thema wurde zur großen Erleichterung Schäubles nicht angesprochen.
Im Übrigen, für alle, die danach fragen wollen, sage ich gleich, der deutsche Leistungsbilanzüberschuss hat keine Rolle in den Beratungen gespielt.
Das war nicht unbedingt zu erwarten, nachdem die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, vor dem Treffen in Washington in mehreren Interviews Deutschland seinen hohen Leistungsbilanzüberschuss vorgehalten hatte. Zwei Tage vor der ersten Runde der Präsidentenwahlen in Frankreich war auch diese Thema der Pressekonferenz.
Dass wir bei einem Wahlergebnis am Sonntagabend, dass einen zweiten Wahlgang zwischen Frau Le Pen und Herrn Mélenchon bedeuten würde, nicht in Jubelstürme ausbrechen, ist auch keine besondere Überraschung.
Schäuble hofft, dass einer der beiden gemäßigten Kandidaten, Macron oder Fillon, in die zweite Runde kommt.
Für Volkswagen, da wird der Dieselbetrug noch einmal teurer. Zusätzlich zu den bisherigen Kosten für die tatsächliche Umrüstung und die Rücknahme manipulierter Autos, da muss VW auch noch eine Strafe zahlen, und zwar wegen Behinderung der Justiz. Ein US-Richter hat einem Vergleich nun heute zugestimmt. Martin Ganselmeier berichtet.
Für Volkswagen ist es ein wichtiger Meilenstein bei der rechtlichen Aufarbeitung des Dieselskandals. Der Vergleich, auf den sich VW und das US-Justizministerium vor 6 Wochen geeinigt haben, wurde nun auch vom zuständigen Bundesgericht in Detroit abgesegnet. Danach muss VW wegen Manipulation der Schadstoffsoftware, Verstoßes gegen die Umweltgesetze und Behinderung der Justiz eine Strafe von 2,8 Milliarden Dollar zahlen. Hinzu kommen 1,5 Milliarden Dollar an zivilrechtlichen Bußgeldern sowie eine 3-jährige Bewährungszeit für VW. In dieser Zeit werden die Geschäfte von VW in den USA von einem unabhängigen Prüfer beaufsichtigt. Bundesrichter Sean Cox ermahnte VW, die Geldgier des Unternehmens habe nicht die Manager von VW getroffen. Die bekämen weiter üppige Gehälter und Bonuszahlungen. Opfer seien wieder einmal die kleinen Leute, Autokäufer und die Arbeiter bei VW. Nach Bekanntwerden des Dieselskandals hatte Volkswagen zugegeben, den Stickoxidausstoß bei insgesamt 600.000 Dieselfahrzeugen in den USA manipuliert zu haben. Um die betroffenen Autos zurückzukaufen oder Schadenersatz zu zahlen, hat VW bereits 11 Milliarden Dollar ausgegeben. Insgesamt hat der Dieselskandal den Konzern bisher etwa 22 Milliarden Dollar gekostet, also gut 20 Milliarden Euro. Unabhängig von der strafrechtlichen Verantwortung des Konzerns will die US-Justiz auch 7 VW-Manager belangen, die am Dieselskandal mitgewirkt haben. Die meisten Angeklagten befinden sich jedoch in Deutschland. Von dort werden sie nicht in die USA ausgeliefert. Bundesrichter Cox appellierte jedoch an die deutschen Strafbehörden, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Soweit Martin Ganselmeier und soweit auch das Echo des Tages für heute. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.